Und am Telefon begrüße ich jetzt unseren nächsten Interviewpartner, Frank Reuter. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen.
Ja, dir auch.
Du bist aus dem Dokumentationszentrum Sinti und Roma in Heidelberg und wirst heute Abend einen Vortrag halten in der Uni hier, veranstaltet vom IZ3W und dem Aktion Bleiberecht. Der Titel erstmal der Veranstaltung ist nur, in Anführungsstrichen, Zigeuner, der Völkermord an Sinti und Roma. Es wird um den Völkermord während der NS-Zeit gehen und du wirst eine Bilderstrecke zeigen, hast du schon erzählt.
Genau, diese Bilderstrecke wird natürlich vor allem historische Fotografien der Verfolgung selbst umfassen, aber auch so ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen, auf die Tradition stigmatisierender Zigeunerbilder, wie sie in der Malerei oder auch in der frühen Fotografie zum Beispiel zum Tragen kommt, mit aufgreifen. Und ich möchte einfach so ein bisschen erstens mal die Problematik von Täterquellen, Täterbildquellen aufzeigen, aber eben auch auf Traditionen des Sehens von Zigeunern aufzeigen, im Medium Fotografie, aber auch in der Medium Malerei, die im Wesentlichen oder fast ausschließlich eine Fremdbestimmung war. Das heißt, die Betroffenen selbst hatten gar keinen Einfluss auf diese Bilderproduktion und die Folgen sind ja bis heute spürbar.
Also es wird immer aus einer Täterperspektive gezeigt, wie du es gestern ausgedrückt hast. Es sind ja teilweise auch Dokumentationen aus der Wochenschau zur NS-Zeit. Und gibt es denn auch Eigendarstellung, wenn du jetzt sagst, Eigendefinition, also sowas?
Ja, es gibt ein großes Gegengewicht zu diesen Bildern, das sind nämlich eigene Privat- und Familienfotos. Das ist was ganz Besonderes, und zwar aus mehreren Gründen. Erstmal sind die meisten dieser privaten und Familienbilder aus der Zeit vor der Verfolgung zerstört worden, als Folge des Völkermords. Denn die meisten Leute wurden deportiert. Im Falle der deutschen Sinti sind mindestens 2/3 oder möglicherweise auch 3/4 ermordet worden. Und mit dem Mord ist auch das familiäre Erbe vernichtet worden. Die Leute durften ja nichts mitnehmen mit den Deportationen, keine persönlichen Gegenstände. Und deshalb gibt es sehr wenig überlieferte Familienfotos. Wenn man die Juden als Vergleich mal nimmt, die meisten Zeugnisse, die wir von jüdischen Überlebenden haben, stammen von Leuten, die ins Exil gegangen sind, die also bestimmte Gegenstände noch mitnehmen konnten. Bei den Sinti und Roma war das die große Ausnahme. Ich will damit sagen, wir haben nur einen ganz geringen Bestand an altem Privatmaterial, was diese Familienfotos zum Beispiel betrifft. Aber die wiederum haben wir in Heidelberg in unserem Zentrum seit 20 Jahren sehr systematisch gesammelt. Und ich denke, wir verfügen über den größten Bestand dieser Art überhaupt, den es gibt. Und er ist auch integraler Bestandteil unserer Arbeit, unserer Ausstellungen, unserer Bücher.
Jetzt macht er auch den Unterschied aus zwischen dem Dokumentationszentrum Sinti und Roma in Heidelberg zu anderen vielleicht akademischen Vereinigungen, dass ihr auch ganz klar mit Betroffenen, mit Überlebenden des Völkermords zusammenarbeitet oder sich dieser Verein auch aus Leuten dieser Minderheit konstituiert.
So ist es. Mhm. Also sozusagen in unserem Haus arbeiten Sinti und Nicht-Sinti zusammen. Mhm. Also zum Beispiel meinem Referat, mein Kollege und auch Freund, darf ich sagen, Silvio Peretore, ist Sohn einer Überlebenden, die 1940 nach Polen ins Ghetto und ins KZ deportiert wurde. Und natürlich ist dieser biografische Hintergrund, prägt sehr stark die Wahrnehmung und die Art, wie man die Arbeit macht. Auch ich selbst, der ich nicht der Minderheit angehöre, habe in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt fast diese Arbeit mache, mit vielen, vielen Überlebenden Interviews gemacht. Und dieser sehr intime und auch emotional dichte Dialog mit diesen Holocaust-Überlebenden, die größtenteils eben Auschwitz und andere Lager überlebt haben, der bleibt ja auch nicht folgenlos für den Historiker, der sich damit befasst. Es ist erstmal ein Geschenk, viele dieser alten Leute getroffen zu haben, die ja oft auch aus der Verarbeitung dieses traumatischen Erlebens auch wirklich eine große Persönlichkeit herausgebildet haben. Als Angehöriger einer Generation, die davon verschont geblieben ist, von solchen existenziellen Grenzerfahrungen, ist es natürlich auch, führt es zu einer Haltung, die es möglicherweise sich von einer Haltung eines normalen Uni-Instituts-Mitarbeiters auch unterscheidet. Und das wollen wir eben auch in unsere Arbeit einfließen lassen, diese Sicht der Betroffenen, ihre Wahrnehmung und ihre Interessen, die wir natürlich auch vertreten.
Auf eurer Website kann man auch direkt auf die Seite des Zentralrat Deutscher Sinti und Roma klicken. Habt ihr da eine enge Beziehung?
Ja, natürlich. Wir sind in einem Hause und arbeiten natürlich ganz eng zusammen, weil der Zentralrat eben schwerpunktmäßig die politische Arbeit tut, sich zum Beispiel auch mit Fragen von Abschiebung befasst, was ja auch Thema dieser Veranstaltungsreihe ist, ist eben das Dokumentationszentrum eher wissenschaftlich ausgerichtet. Es ist übrigens das Dokumentations- und Kulturzentrum, um es korrekt zu sagen, denn neben der Dokumentation, die jetzt Schwerpunkt meiner Arbeit ist, die auch nicht nur den Völkermord umfasst, sondern auch die Vor- und Nachgeschichte, haben wir einen ganz starken Kulturteil auch. Zum Beispiel hatten wir gerade letztes Wochenende ein Konzert. Wir haben etwa 5 Konzerte oder 6 im Jahr, ganz verschiedene Musikrichtungen. Wir haben viele Wechselausstellungen auch von Gegenwartskünstlern. Also wir sind keine reine Erinnerungsstätte, sondern das ist nur ein Teil unserer Arbeit. Aber das ist eben nun gerade mein Job, den ich mache, die Dokumentation des Völkermords sowie seiner Voraussetzungen und seiner Nachwirkungen.
Darf ich dich fragen, was dein ganz persönlicher Zugang dazu ist?
Ja, das ist bei mir, wie so viele, die in dem Bereich arbeiten, auch ein Stück weit biografisch geprägt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in dem es viele Juden gegeben hat, die größtenteils ermordet wurden. Ich bin sozusagen neben dem Judenfriedhof auch groß geworden, neben einem sehr alten in der Pfalz, einem der ältesten. Und ich habe schon als Schüler mich interessiert für die Geschichte der Juden aus diesem Dorf, habe schon mit Hilfe meines Geschichtslehrers eine längere Arbeit geschrieben und habe schon sozusagen mit 17 Jahren erste Interviews mit Überlebenden gemacht, damals noch jüdischen Überlebenden. Und man ist gewissermaßen biografisch eben auch hineingewachsen in so eine Arbeit. Ich habe natürlich im Studium das als Schwerpunkt dann gemacht, aber ich denke, man findet sehr oft bei Kollegen, die auch in Gedenkstätten arbeiten, solche biografischen Bezüge. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich eben an diesem Ort groß geworden bin und das sozusagen alles vor meiner Haustüre passiert ist. Und das ist ja auch nicht untypisch für diese 1980er-Jahre-Generation, dass sie sich dieses Themas angenommen hat, was eben in den Jahrzehnten vorher weitgehend ignoriert und verdrängt wurde, gerade mit Blick auf Sinti und Roma, die ja lange Zeit zur sogenannten vergessenen Opfergruppe gezählt haben.
Und doch wurde am 24. Oktober 2012, wie ich hier gerade auf der Seite lese, ein Denkmal für den im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma errichtet in Berlin.
Ja, nicht nur ein Denkmal, sondern das nationale Denkmal. Nicht nur in Berlin, sondern direkt neben dem Reichstag. Im Herzen Berlins mit Blick auf das Parlament, auf den Sitz des Parlaments. Und das ist natürlich ein sehr wirkungsmächtiges Symbol. Und es zeigt, dass eben die Sinti und Roma jetzt keine vergessene Opfergruppe mehr sind, was sie noch vor 20 oder 30 Jahren waren, sondern dass eben die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma und ihre politische Selbstorganisation doch in weiten Teilen zu einem Bewusstseinswandel beigeführt hat. Und es hat zwar 20 Jahre gedauert, bis dieses Denkmal nun letztendlich eröffnet werden konnte. Und das war ein teilweise quälender politischer Prozess. Aber das war ja beim jüdischen Denkmal vergleichbar. Aber gleichwohl ist dieser historische Erinnerungsort, der übrigens von einem jüdischen Künstler, Dani Karaman, geschaffen wurde, ist natürlich auch ein Zeichen, ein politisches Signal, was, denke ich, über die deutschen Grenzen hinaus wirkt. Und es waren 800-900 Leute bei der Eröffnung, Repräsentanten aus ganz Europa, die Bundeskanzlerin hat gesprochen, der Bundespräsident war da. Das zeigt schon den politischen Stellenwert, den dieser Ort auch hat. Und so ein Ort ist immer auch ein Ort für die Gegenwart, nicht nur für die Vergangenheit.
Kann man doch als schönes Schlusswort stehen lassen. Oder hast du noch was zu sagen?
Ich würde mir wünschen, dass heute Abend ein paar Leute kommen und ich werde eben auch viele Geschichten erzählen zu den Bildern, viele einzelne Geschichten. Gleichwohl wird es natürlich auch um die Strukturen und die mentalen Voraussetzungen des Völkermords gehen. Aber wie gesagt, ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist auch das Personalisieren, das Erzählen von Lebens- und Verfolgungsgeschichten. Und heute Abend werde ich eben auch viele solcher einzelner Geschichten erzählen. Meistens traurige Geschichten, aber auch einige Lichtblicke.
Frank Reuter spricht heute Abend um 20 Uhr im KG2 im Hörsaal 2004. Er wünscht sich ganz viele Zuhörende und Zuschauende. Vom Dokumentations- und Kulturzentrum Sinti und Roma bist du. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, dir auch. Tschüss.